Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Menschheit da draußen an den Empfängern, an den Geräten, hier ist das Studio Literatur und wir sind heute hier zu Gast in Weimar bei der Literarischen Gesellschaft Thüringen und wir stellen heute den Band 57 der Edition Muschelkalk vor. Dieser Band 57 enthält eine kleine Premiere und zwar den ersten Roman, der innerhalb der Edition Muschelkalk erschienen ist und der Roman stammt von Katrin Groß-Striffler. Und der Roman heißt Licht und Katrin ist hier bei mir. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo André.
Wir haben diesen Band schon in einer kleinen Premiere gefeiert und jetzt wird es im Zuge unseres Gesprächs zwei Leseparts geben. Wir werden darüber sprechen. Das Buch ist dein insgesamt 8. Roman und die Romane sind flankiert von Novellen und Erzählsammlungen. Und erschienen ist er innerhalb der Edition im Mitteldeutschen Verlag. Seit 2024 erscheint die Edition Muschelkalk im Mitteldeutschen Verlag in Halle, sodass wir gewissermaßen einen schönen mitteldeutschen Zirkelschlag dadurch hinbekommen. Und du bist schon zuvor auch als Autorin beim Mitteldeutschen Verlag gewesen, sodass es, glaube ich, ein ganz schönes mit dem Band in der Edition das Werk innerhalb des Mitteldeutschen Verlags fortzusetzen. Und weitere Bücher von dir erschienen im Aufbauverlag und bei Myri Salzmann in Österreich.
Salzburg.
In Salzburg. Dieser jüngste Roman ist der Roman, der durch die Augen, durch das Herz, durch das verkrachte Leben eines Mannes spricht. Unser Hauptheld ist ein Arzt, der aufgrund der Tatsache, dass er es ablehnt, ein Kind zu bekommen, seine große Liebe verliert und der sich sehr nah an seinem inneren Gefüge heran durch dieses Buch kämpft und gewissermaßen einige Herausforderungen zu bestehen hat. Unter anderem geht es in diesem Buch darum, dass er, um etwas Neues beginnen zu können, das Alte überwinden muss. Nun hat das in verschiedener Hinsicht eine tragische Komponente, indem er seine große Liebe Judith verliert, da er es ablehnt, mit ihr ein Kind zu bekommen. Und es hat auch eine semitragische, skurril, abgründige Seite, in dem gleichzeitig auch die Beziehung zu seiner Familie, zu seiner Mutter, zu seinen Eltern, zu seinem Bruder erzählt wird. Ist es für dich leicht gewesen, dich in diesen Mann hineinzuversetzen? Ist das quasi ein gängiger Mann, wie er uns jeden Tag auf der Straße begegnet?
Meinst du jetzt, ob es mir leicht gefallen ist, mich in einen Mann hineinzuversetzen? Ja,
das ist der erste Teil der Frage, ja, und dann wäre das wäre der zweite Teil. Ja.
Also nein, in einen Mann mich hineinzuversetzen, das ist mir nicht besonders schwer gefallen. Es war auch nicht das erste Mal. Ich habe in dem armen Poeten, ja, der übrigens auch im Mitteldeutschen Verlag, ja, erschienen ist, schon mal aus der Sicht eines Mannes gesprochen. Und in diesem speziellen Fall ist das ein Typ, der uns täglich begegnen könnte? Ja, aber man weiß es ja nicht. Die Leute tragen ihr Herz nicht vor sich her und man weiß natürlich nicht, wie die jetzt innen drin gestrickt sind. Bei ihm ist es so, dass er eine sehr starke Abhängigkeit zu seiner Herkunftsfamilie hat, die er erstmal überwinden muss. Und weil er auch den voranschreitenden Klimawandel als sehr, sehr, sehr negativ empfindet, glaubt er, dass es nicht statthaft ist, dass man in dieser Welt noch ein Kind setzen kann. Es ist allerdings so, dass ihm schon ein bisschen dämmert, dass das nur ein vorgeschobener Grund sein könnte. Und seine ehemalige Liebe Judith hat auch zu ihm gesagt, du willst nicht erwachsen werden, du bist mamahörig. Und das ist quasi so ein bisschen die Losung. Ich zeige dann das Leben auf einem kleinen fränkischen Dorf, sehr religiös, sehr traditionsverankert, in dem quasi die Familie sich nicht richtig frei bewegen kann und der Sohn auch eine bestimmte Rolle gleich zugewiesen bekommen hat. Der wurde ins Priesterseminar getan, damit er was wird, und hat dann studiert und ist Arzt geworden. Das gefällt nur der Mutter dann nicht mehr so, weil er dann nicht mehr so oft kommt und eigentlich nicht mehr der Sohn ist, den sie so wirklich haben will.
Ja, also sie wünscht sich eigentlich, dass er etwas wird und aber trotzdem an ihrer Seite bleiben kann. Also was er ja dann im Priesteramt zum Beispiel hätte erfüllen können.
Weil sie selbst auch sehr religiös ist, hätte ihr das ganz besonders geschmeckt, ja.
Ja, und es ist gewissermaßen, du bist ja gebürtige Fränkin und lebst jetzt in Jena. Ist das auch eine erfundene Landschaft oder ist das wirklich die Landschaft, wie du sie dort wahrgenommen hast? Du kommst ja ursprünglich aus einer größeren fränkischen Stadt, aber eben, du kennst auch die...
Ich kenne die Dörfer.
Ja, du kennst die Dörfer.
Ja, und dieses spezielle Dorf, was ich da beschreibe, das kenne ich sehr gut.
Ja.
Und das gibt es, das könnte aber überall in Franken sein. Es ist erstaunlich, dass bis heute die Kirche so stark das Sagen hat, wie in diesen Dörfern. Das habe ich mehrfach selber erfahren, am eigenen Leib erfahren. Und weil wir auch zuletzt in Oberfranken noch in dem bayerischen Dorf gelebt haben, bevor wir nach Jena gekommen sind, das spielt also noch eine ganz große Rolle.
Nun heißt ja dein Buch Licht. Du lebst jetzt in Jena, in der Lichtstadt Jena. Ist das gewissermaßen ein bisschen ein Rüberdrall gewesen? Könnte man überlegen, dass die größere Stadt, in der ja die Haupthandlung sich vollzieht, mit Jena vergleichbar wäre? Wäre das so eine Vorstellung von einer Stadt, in der dieser Arzt lebt, der in seiner Verkrachtheit ein bisschen lang hin macht, aber eben gleichzeitig auch ja die Annehmlichkeiten der größeren Stadt hat, also eben auch dadurch die Chance, später auch wieder jemanden zu treffen. Denn das gefällt ihm ja auch nicht, dass er diesen Verlust seiner Liebe jetzt tragen muss. Und das äußert sich ja in der Art und Weise, wie er spricht, wie durch ihn gesprochen wird im Buch, sehr, sehr erheblich. Ist das gewissermaßen so ein Rüberzoom in eine Stadt, die eine andere Form des Lichtes der Freiheit verheißt?
Das ist witzig, dass ich das jetzt mit Jena in Verbindung bringe. Das habe ich nämlich, könnte ich, ja, habe ich nicht. Ja. Also ich habe an Würzburg gedacht.
Das wäre praktisch also eine größere Stadt eigentlich im fränkischen Raum noch.
Ja. Das wäre noch im fränkischen Raum, aber es wäre immerhin eine größere Stadt, wo schon ein bisschen was los ist. Aber die Lichtstadt, das drängt sich natürlich auf.
Ja, so ein bisschen, hat so ein bisschen Symbolisches, ja. Nun sind ja beide Städte von der Größe her ungefähr vergleichbar. Ja. Ne? Also Jena ist ein bisschen kleiner, aber so sehr
ganz
viel kleiner
bisschen,
nicht. Ja. Und es war also offensichtlich notwendig. Erstens braucht man eine größere Stadt, um ein Klinikum zu haben, wo er arbeitet ja am Klinikum.
Ja.
Und es gibt da auch sehr bestechende Beobachtungen der Personage im Klinikum, wo man also gewissermaßen nochmal die Menschheit ins Medizinische gespiegelt, abgebildet findet. Und er kommt dann immer wieder an ein Restaurant vorbei und da gibt es praktisch dann späterhin eine Begegnung und die führt ihn dann ja gewissermaßen ein Stück weit aus dem Buch heraus. Aber auch das nicht ohne Schwierigkeiten. Die größten Schwierigkeiten liegen aber, glaube ich, tatsächlich am Anfang. Einerseits im Verlust der Liebe, der er irgendwie auch noch nachtrauert, von der er sich tatsächlich auch noch nicht ganz leicht lösen kann. Und dann wahrscheinlich, was sogar noch schwerer wiegt, was ja doch ein erheblicher, wichtiger Part des Buches ist, diese Unmöglichkeit, sich trotz des etwas Gewordenseins und damit die Möglichkeit haben, das dörfliche Gefüge zu verlassen, doch sich daraus nicht ganz verabschieden zu können. Und ich glaube, der Weg daraus ist gewissermaßen auch Thema des ersten Leseparts, wo du von dieser Situation zwischen ihm, der Mutter, dem Bruder, der bei der Mutter lebt, und dem abwesenden Vater erzählst. Und erzählst dann das gewissermaßen bis zu dem Punkt, wo es ihm möglich ist, aus der Sache auszusteigen.
Aus der Sache auszusteigen, was er lernen muss, ist, dass er anderen nicht mehr die Schuld gibt. Wenn man sagt, meine Eltern sind schuld, bin ich ja trotzdem noch abhängig.
Ja.
Also so einfach läuft es eben nicht.
Ja.
Und er spürt immer stärker, dass er selber auch einfach nicht bereit ist, für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Und da er das nicht kann, kann er natürlich auch nicht für ein Kind Verantwortung übernehmen oder sich das überhaupt vorstellen, dass es auch in unserer Welt möglich sein könnte. Und er muss sich quasi erst mal selber begegnen und dem Kind in sich. Und das beginnt dann quasi so in dem zweiten Teil, wenn er in den Urlaub fährt und dann in Österreich ein kleines Kind beobachtet und daraufhin einen sehr für ihn wichtigen Traum hat, in dem er als Anästhesist quasi ein Kind wiederbeleben muss. Und dieses wiederbelebte Kind, was dann zum Schluss atmen wird und leben wird, das ist natürlich er. Und ja. Er trifft sich, also er begegnet sich eigentlich zum ersten Mal wirklich selber. Und nachdem das passiert ist, kann Licht einfallen.
Ja, das ist ganz interessant, ja, weil das tatsächlich so eine Art Selbstreanimation dann durch den Traum auch ist und durch die Begegnung und später eben auch durch die Spiegelung, die möglich ist ja in dem Kind, das ihm dann auch begegnen wird und was ihm letztlich auch möglich macht, sich von allen Dingen zu lösen. Von der Mutter.
Mutter ist ja gestorben.
Auf natürliche Weise, ja, die stirbt. Vom Bruder, der ja auch noch da ist, auf eine recht markante Weise, eine geradlinige Weise. Und er kann aber auch gleichzeitig sich dann von der Liebe zu seiner ersten großen Liebe auch verabschieden. Also ohne Groll verabschieden, weil dann tatsächlich die Möglichkeit mit einigen Herausforderungen noch behängt und einigen Rückschritten, Knacksen behängt, die Möglichkeit ist, etwas Neues zu beginnen. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Mhm. Und wir würden jetzt in den ersten Lesepart einsteigen.
Am nächsten Wochenende bin ich wie vereinbart zur Mama gefahren. Als der Zug die Stadt verließ, hat mich der Anblick der Landschaft wieder einmal zutiefst erschüttert. 2 Jahre war kein Regen gefallen, tiefe Risse durchzogen die ausgetrockneten Felder und ich habe mich gefragt, wie um alles in der Welt Mama mit dem Säen würde beginnen können. Ich habe einige Traktoren gesehen, die Staubwolken hinter sich herzogen. An den Feldrainen waren Steine aufgeschichtet, die man aus dem Boden geklaubt hatte. Die früheren Hecken waren längst der Flurbereinigung zum Opfer gefallen. Und somit gab es auch keine Vögel, keine Hasen mehr. Die Landschaft war leer und ausgelaugt, der Sonnenschein ein Fluch und kein Segen. Immer wieder sah man lange, fabrikähnliche Gebäude, in denen Schweine und Kühe gemästet wurden, ohne Licht, ohne Auslauf. Der Gestank nach Gülle, der in regelmäßigen Abständen zum halboffenen Fenster hereinwehte, nahm einem den Atem. Die Bauern hatten auf Massentierhaltung umgestellt, um einigermaßen zu überleben. Und da die Menschheit billiges Fleisch wollte, kamen sie offensichtlich auf ihre Kosten. Zum 100.000. Mal habe ich mir gedacht, dass es unverantwortlich wäre, in diese Welt ein Kind zu setzen. Hätte Judith nur ein Einsehen gehabt, dachte ich voller Ingrimm, ebenfalls zum 100.000. Mal. Hätte sie nur auf mich gehört, dann hätten wir uns nicht trennen müssen. Mama stand jetzt sicherlich am Herd und bereitete ein opulentes Mahl zu. Ich habe gespürt, wie sich mein Magen zu einem kleinen festen Knoten zusammenkrampfte und wie meine Handflächen feucht geworden sind. Der Zug hielt in jedem zweiten Dorf. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Strecke stillgelegt wurde. Es war derselbe Zug, den mein Vater genommen hatte, wenn er in die Fabrik in die nächstgelegene größere Stadt fuhr, zusammen mit einer kleinen Gruppe Bauern, die die Landwirtschaft nur noch im Nebenerwerb betrieben und einem weiteren Tag am Fließband entgegensahen. Mein Vater unter ihnen, klein, schmächtig und elend, über kurz oder lang würde er wieder zusammenbrechen und von Mama abgeholt werden müssen, die nur ganz selten Auto fuhr und dann ganz dicht und aufgeregt hinter dem Lenkrad saß. Ich habe tief durchgeatmet und mich aufgesetzt und gespürt, wie sich ein dünner Schweißfilm zwischen meinen Schulterblättern bildete, weil es viel zu warm für diese Jahreszeit war. Ich sah, wie ein Bauer Pestizide auf seinem Acker ausbrachte und ich habe mutlos und traurig den Kopf geschüttelt. Sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass es bereits 11:55 ist, habe ich gedacht. Auch Mama will es nicht wahrhaben. Sie vertraue, wie sie immer sagt, auf ihren Schöpfer, der Erlösung bringen werde, wenn die Zeit gekommen sei. Wir alle sollten nur fest und aufrichtig an ihn glauben, dann würden sich die Dinge wie von selbst regeln. Bald war das hässliche Gebäude der Baywa zu erkennen und dann der Kirchturm, die zwei Pole, zwischen denen sich das Dorfleben abspielte, und meine Mutlosigkeit ist noch größer geworden. Ich bin ausgestiegen und habe mich umgesehen. Der Zug ist weitergefahren und es ist still geworden. Nur das leise Brummen eines Traktors war in der Ferne zu hören. Ich habe eine Zigarette aus der Packung geschüttelt und angezündet und ich habe den Rauch tief eingeatmet. Dann bin ich langsam zu unserem Hof gelaufen. Es war nicht weit. Mama hat im Türrahmen gestanden. Als sie mich sah, hat sie die Hände an ihrer Schürze abgewischt und ist auf mich zugekommen und hat ihre Arme um mich gelegt. Sie roch nach Schweiß und nach Stall und sie hat mich gar nicht wieder loslassen wollen. Ich kam mir hölzern vor, wie eine Marionette, und ich habe die ganze Zeit nur den Knoten in meinem Magen gespürt, der stark schmerzte. Sie hat mein Gesicht in ihre Hände genommen und sie hat mich auf den Mund geküsst, und ich habe das Salz ihrer Tränen auf den Lippen geschmeckt, und ich habe mich ein wenig geekelt. Dann sagte sie, dass ich blass und dünn aussehe und dass mir die frische Landluft fehle und dass ich öfter nach Hause kommen solle, nicht nur alle Schaltjahre einmal. Sie hätte schon gedacht, dass ich sie vergessen hätte. In der Küche war es sehr warm, weil im Herd ein Feuer knisterte und mein Bruder saß am Tisch und stand auf, als wir hereinkamen. Er hat mir ausgiebig die Hand geschüttelt und dabei verlegen gelacht. Das Muttermal auf seiner Wange ist immer wieder in den Lachfalten verschwunden und er ruckte den Kopf hin und her wie ein großer Vogel. Mama, plötzlich ganz eifrig, hat gesagt, dass das Essen gleich fertig wäre und dass ich mich hinsetzen und erzählen solle und warum Judith nicht mitgekommen sei und dass sie Klöße gemacht habe und Schweinebraten und Rosenkohl in Butter gedünstet und dass ich ihr wirklich ganz abgemagert vorkomme, ob Judith mich nicht gut versorge? Alles in Ordnung, habe ich gesagt. Ich hätte nur in der letzten Zeit viele Nachtdienste gehabt und sei müde, sonst nichts. Sie hat am Herd ein wenig vor sich hingeschluchzt und mein Bruder und ich haben uns hingesetzt. Dann hat sie gesagt, dass ich ihr Judith vorenthalten wolle und dass ich mich wohl schäme, dass sie nur Bäuerin sei und dass ich deswegen keinen Dialekt mehr spreche, nur noch feines Hochdeutsch, und dass sie Judith immer gern gemocht habe, aber dass es sie nicht wundere, dass sie sich nicht mehr sehen lasse, eine Professorentochter aus piekfeinem Haus. Sie hat sich wieder umgedreht und mit heftigen Bewegungen im Topf gerührt. Mein Bruder hat mehrmals heftig geschluckt, sein übergroßer Adamsapfel hat sich seinen Hals hinauf und hinunter bewegt, und er hat das Kirchenblatt, das vor ihm auf dem Tisch lag, in die Hand genommen und wieder abgelegt. Mama hat das Fleisch und die Klöße und den Rosenkohl aufgetragen. Wir haben gebetet und dann mit dem Essen angefangen. Vom Stall nebenan kam hin und wieder das Klirren einer Kuhkette. Ein paar Traktoren fuhren vorbei, ein Stück weiter weg ratterte ein Presslufthammer. Mama hat erzählt, dass Josef, der eine Schweinemast betreibt, glaube, dass ihm aus dem Computer kleine larvenähnliche Tierchen entgegenkröchen, die es auf ihn abgesehen hätten, und dass die Rede davon sei, ihn in die Psychiatrie zu stecken, und dass die Nachbarstochter mit dem Auto unterwegs gewesen sei und einen Unfall verursacht habe, bei dem ihre Mutter schwer verletzt worden sei. Der Schleppfers Hans habe Gift geschluckt, er sei mit schrecklichen Krämpfen gefunden und mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen worden. Vielleicht hast du ihn auf dem Operationstisch gehabt? Ich habe den Kopf geschüttelt und sie hat weitergeredet. Ihre Wangen waren sehr rot. Und ich habe gedacht, dass mir Mama sehr fremd wäre und es sich anfühlte, als sähe ich durch das falsche Ende eines Fernrohrs auf sie. Und sie wäre sehr klein und weit weg und nur verschwommen zu erkennen. Sie sagte, dass sie ihren Mann, meinen Papa, über alles geliebt habe und jetzt manchmal nicht mehr wisse, wozu sie überhaupt noch auf der Welt sei. Für Peter natürlich, aber für den würde über kurz oder lang ein Mädchen gefunden. Und dann hätte sie niemanden mehr, den sie versorgen könne. Ein viel zu heißer Sommer sei vorhergesagt, ein weiterer Sommer ohne Regen. Gott scheine sehr verärgert zu sein, was auch kein Wunder wäre bei all den Kriegen. Gott zürnt, hat sie gesagt. Ich habe an Judith gedacht und ihren Vater, der ein Liebhaber von Richard Wagner ist und in seiner Freizeit Rosen züchtet und immer sagt, dass er ein Ästhet und die Form so wichtig wie der Inhalt sei und dass ich die heutige Generation nichts mehr aus der Form mache und dass dies eine Schande sei und der Anfang allen Übels. Ich habe mich gefragt, warum mir das ausgerechnet jetzt eingefallen ist, aber ich habe darauf keine Antwort gewusst. Beim Pfarrer, fuhr Mama fort, habe man ein Kaleidoskop gefunden, das nackte Frauen in immer wieder neuen Positionen ergäbe. Es sei in der Sakristei aus seiner Soutane gefallen und der Otto habe es aufgehoben. Sehr rot sei der Pfarrer geworden und er habe gemurmelt, dass man ihm dieses Ding in die Falten seines Kleides geschoben habe, um ihn fertig zu machen. Er habe dann, sagte Mama, in der nächsten Predigt laut über Sodom und Gomorra gepredigt und gerufen, dass das Dorf ein Sündenpfuhl sei. Mama schaute etwas hilflos, als sie davon berichtet hat. Da wir mit dem Essen fertig waren, bin ich aufgestanden und habe gesagt, dass ich mich jetzt um die Hasenstelle kümmern würde. Und sie ist mir nach draußen gefolgt und hat mich gefragt, wann denn nun das erste Enkelkind käme. Sie würde sich so sehr darauf freuen. Sie hat mich auf die Krokusse und die Schneeglöckchen hingewiesen und sie hat gesagt, dass ja nun bald Ostern sei und dass wir, wie immer, zusammen in die Osternachtsmette gehen würden und dass Judith unbedingt mitkommen solle, um die Auferstehung des Herrn gemeinsam zu feiern. »Wie geht es ihr denn, deine Judith?«, fragte sie, und ich habe »gut« geantwortet. Mama hat sich gebückt und ein paar Gräser ausgerissen, und sie hat sich langsam und umständlich wieder aufgerichtet. Sie habe Kreuzschmerzen, hat sie gesagt, und beim Laufen täte es hier weh. Und sie hat meine Hand genommen und auf ihr Hüftgelenk gelegt. Ich riet ihr, einen Orthopäden aufzusuchen, aber sie hat den Kopf geschüttelt. Der Hof mache viel Arbeit, sagte sie, und sie werde nicht jünger. Da sei sie schon sehr froh, dass ich mich immer wieder sehen ließe und helfe, obwohl ich doch ein Studierter sei. Und sie danke Gott jeden Tag dafür, dass er ihr einen so guten Sohn geschickt habe. Beim Erdingers Franz sei der Michael einfach auf und davon. Nach Lübeck sei er gezogen und habe jeglichen Kontakt abgebrochen und die Eltern würden sich furchtbar grämen. Und der habe ja nicht einmal studiert. Sie hat wohl viel zu tun, deine Judith, sagte sie plötzlich. Und sie hat mich von der Seite angesehen. Hat sie, bestätigte ich. Ein Traktor kam herangefahren und der Bauer hat uns zugewunken. Der Egon hat Krebs, sagte Mama, und ihre Augen sind feucht geworden. Ich habe mich abgewandt und bin zum Schuppen gegangen, in dem die Hasen untergebracht waren, und ich habe das Freilaufgehege genommen und in die Wiese gestellt und die Hasen einen nach dem anderen hineingesetzt. Sie haben die Ohren angelegt und sind dann mit ruckartigen Sprüngen herumgehüpft. Ich habe den Mist aus den Ställen geräumt. Anfangs war mir die Bewegung ungewohnt, doch ich fand nach kurzer Zeit hinein und die Schubkarre hat sich langsam gefüllt. Mama ist ins Haus zurückgegangen. Eine Kuh hat heiser gebrüllt und die Sonne hat, wie immer, hell vom Himmel geschienen. Ich habe Sägemehl in die Ställe gefüllt und Heu und ich habe das Wasser frisch gemacht. Später wollte Mama mit mir Holz draußen am Anger machen und ich habe beschlossen, ihr dort von meiner Scheidung zu erzählen. Da wären wir ungestört und bis wir wieder zu Hause wären, hätte sie sich hoffentlich beruhigt. Sie bestand darauf, dass ich den Traktor lenkte und sie hat nach links und nach rechts genickt, als wir durchs Dorf fuhren. Seit meinem letzten Besuch an Weihnachten hatte sich nichts verändert. Der Ort dämmerte wie in tiefem Schlaf vor sich hin. Hühner gackerten. Es gab ein paar letzte kleine Höfe, die unrentabel waren, weil es wegen der Trockenheit kaum noch gutes Getreide gab. Wir sind in einen holprigen Feldweg eingebogen und Mama ist auf ihrem ungefederten Sitz ordentlich durchgeschüttelt worden. Sie hat ihre Hand auf mein Bein gelegt und es ein bisschen gestreichelt und gesagt, dass sie so froh sei, dass ich sie wieder einmal mit meiner Anwesenheit beehre. Ich habe angehalten und, bevor sie abstieg, habe ich mich geräuspert. Ich habe den Schlüssel im Schloss gedreht und der Motor ist nach mehrmaligem Tucken abgestorben. Es hat stark nach Diesel gerochen und mein Sitz hat leise geknarzt, als ich mich Mama zugewendet habe. Über uns hat ein Bussard gerufen und ich habe gespürt, wie die Sonne auf meinen Kopf schien. Mama hat mich angesehen. Ihre Pupillen zogen sich zusammen, bis sie zwei dunkle Punkte waren, inmitten hell flackernder Iris. Judith und ich, wir haben uns getrennt, habe ich gesagt. Kein Laut. Mama saß starr und der Bussard rief wieder, dann Stille. Mama hat sich ächzend erhoben. Dann hat sie mit einer unendlich langsamen Geste die Hand über die Augen gelegt, um sie gegen die Sonne abzuschirmen. Mach du das Holz, hat sie gesagt. Ich bin abgestiegen und sie hat sich vor das Lenkrad gesetzt und den Schlüssel gedreht. Stolpernd sprang der Motor an. Mama, deck die Plane drüber, wenn du es geschichtet hast, sagte sie. Sie ist mit dem Traktor weggefahren, keine Ahnung wohin, und ich bin zum Waldrand hinübergelaufen und habe den Hackklotz aufgestellt und mit dem Hacken begonnen. Ich habe die Axt hoch in die Luft gehoben und krachend auf die Klötze niedersausen lassen und ich habe mir gesagt, dass bald alles vorbei wäre und ich nur noch kurze Zeit durchhalten müsse und dass Mama sicher darüber hinwegkommen würde, über kurz oder lang. Ich bin immer mehr in den Rhythmus des Holzhackens hineingekommen und der Schweiß ist mir in strömenden Rücken hinuntergelaufen. Die Axt krachte auf das Holz zerbarst in weißlich schimmernde Scheite und sprang auf den Boden, und ich wäre richtig fröhlich zu Werke gegangen, wenn da nicht Mama gewesen wäre. Sie ist nach etwa einer Stunde zurückgekommen. Ohne ein Wort ist sie auf ihren Sitz gerückt und wir sind zum Hof zurückgefahren. Peter war schon im Stall und wir haben zusammen gefüttert und gemolken und ausgemistet. Und als wir fertig waren, haben wir zu Abend gegessen. Es war eine Erleichterung, dass die Sonne untergegangen und die Dämmerung hereingebrochen war. Die ganze Zeit hat Mama geschwiegen und Peter hat immer wieder von einem zum anderen geschaut und hilflos gelächelt. Dann sagte Mama, dass sie noch in die Kirche ginge. Und ich habe mit Peter »Mensch, ärgere dich nicht« gespielt, bis wir müde genug waren, um ins Bett gehen zu können. Ein wenig später hörte ich, wie Mama zurückkam, wie sie den Schieber im Herd schüttelte, dann war es ruhig. In meinem alten Kinderzimmer war es sehr kühl, doch da ich nicht einschlafen konnte, bin ich noch einmal aufgestanden und habe zwei Tavor geschluckt. Irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen, den Geruch nach frisch gewaschener Bettwäsche in der Nase. Am nächsten Morgen waren Mama und Peter schon im Stall und ich habe alleine gefrühstückt. Auf dem Weg zur Kirche hat Mama zu mir gesagt, dass ich nicht zur Heiligen Kommunion gehen könne, und Tränen sind ihr das Gesicht herabgelaufen. Ich habe ihr gesagt, dass wir rechtskräftig geschieden seien, einfach deswegen, weil es irgendwann gesagt werden musste, und sie ist zusammengezuckt und hat gesagt, dass meine Stimme so kalt wäre, wie sie das gar nicht von mir kenne. In dem Moment ist uns Egon mit seiner Frau entgegengekommen, Mama hat beide gegrüßt und Egons Frau ist stehen geblieben und hat gefragt, womit sie das verdient hätten, und Mama hat ihr den Arm um die Schulter gelegt. Der Pfarrer hat dann ausgerechnet vom sechsten Gebot gesprochen und ich konnte mir vorstellen, wie sich Mama neben mir ihre Gedanken gemacht hat. Nach der Kirche bin ich wie immer zum Frühshoppen gegangen. Der Wirt, Rudi, wollte wissen, wie viele Menschen mir schon unter Messer gestorben seien, und er hat wiehernd dazu gelacht und mir auf die Schulter geschlagen. Es ist ihm nicht auszureden, dass ich kein Chirurg bin. Er hat dann augenzwinkernd gemeint, dass ich sicher sehr glücklich mit meiner süßen kleinen Frau wäre, und ich habe ihm gesagt, dass ich vor 10 Tagen geschieden worden sei. Rudi hat einen Moment lang nicht gewusst, was er sagen solle. Er hat sich dann aber schnell wieder gefangen und mir geraten, ich solle mir das Ganze nicht so zu Herzen nehmen. Es gäbe ja noch andere flotte Weiber auf der Welt. Ich habe mich an den Tisch gesetzt, wo schon einige Bauern versammelt waren, und Rudi hat mir wie immer mein Weizenbier gebracht. Sie haben geschimpft, dass man ihnen verbieten wolle, ausreichend Dünger und Pestizide auf ihren Feldern auszubringen, und gesagt, dass sie dann gleich einpacken konnten. Die Rede kam auf den Faschingstanz, der vor 2 Wochen stattgefunden hatte, und sie haben lauernd gefragt, ob meine Frau und ich uns wohl zu gut für ihren Dorfschwurf seien, aber ich habe nichts darauf geantwortet, und schließlich haben sie mich in Ruhe gelassen. Einer meinte, dass sie alle auch lieber junges Blut im Bett hätten als ihre ausgeleierten Frauen, und sie haben dröhnend gelacht. Beim Mittagessen hat Mama gesagt, dass die Stadt mich verdorben hätte und dass sie mich nie hätte weggeben sollen und dass die Ehe ein heiliges Sakrament sei und dass sie für mich und Judith beten würde. Und sie hat so stark geweint, dass sie nicht hat weiter essen können. Peter hat ebenfalls zu weinen begonnen und ich habe heimlich auf die Uhr gesehen und festgestellt, dass mein Zug erst in 2 Stunden ginge. Gottlob hat sich Mama aber wieder beruhigt und wir haben schweigend fertig essen können. Ich habe ihr dann noch beim Abwasch geholfen und ihr gesagt, dass sie mich nicht zum Bahnhof bringen müsste. Sie hat aber darauf bestanden. Sie hat 2 Gläser Bratwurstfülle und 1 Glas Pressack in Zeitungspapier gewickelt und in eine Stofftasche getan und mir gegeben. Es war sonntäglich still, als wir zur Haltestelle gingen. Nur das Zwitschern der Vögel war zu hören und das scheppernde Läuten der Glocke, die die Gemeinde zur Andacht rief. Mama hat gesagt, dass Eheleute zusammenbleiben müssten, bis der Tod sie scheide, dass einer des anderen Last tragen müsse. Und dann hat sie wieder geweint und ich habe sie unbeholfen gestreichelt, bis der Zug eingefahren ist. Ich bin eingestiegen und habe meine Hand gehoben und langsam hin und her bewegt. Aber Mama hat mich nur angesehen, sie hat nicht gewunken. Sie war sehr blass und sah sehr klein aus. Dann war da das immer schnellere Rattern des Zuges, die Sonne, die wieder hell am Himmel stand, das Gebäude, der bei war, und der Kirchturm und die roten Dächer der Höfe. Und ich habe gedacht, dass ich in 2 Stunden in die Stadt einfahren würde und dass der Besuch, vor dem es mich so gegraut hatte, nun hinter mir läge, und dass ich mich in mein Bett legen und erst einmal schlafen könnte, weil Sonntag war und die Nachbarssöhne sicherlich nicht an ihren Maschinen arbeiteten. Und ich habe hinausgesehen, wo die Landschaft vorbeiflog und sich das Ocker der Felder und das sehr helle Blau des Himmels am Horizont mischten. Und Freude ist in mir aufgestiegen, als die ersten Häuser der Stadt vor mir aufgetaucht sind. Freude und Erleichterung, klar und rein wie Wasser. Im Dorf bin ich langsam zu unserem Hof gegangen. Hinter einem Tor habe ich das Rucken des Kratzbodens gehört, als man Futter für die Kühe abgeladen hat. Schweine haben gegrunzt. Ein Mann trat auf mich zu und hat mir schweigend die Hand gedrückt und ist weitergelaufen. Ein Junge brachte die Milchkannen zur Sammelstelle. Unsere Haustür stand weit offen. Meine Tante kochte in der Küche Kaffee. Und mein Blick ist auf das Kruzifix über dem Sofa gefallen, wo Peter saß und leise vor sich hin weinte. Gerlinde sei im Wohnzimmer aufgebahrt, sagte die Tante schnuffelnd, und dass ich viel öfter zu Besuch hätte kommen müssen. In der Stube lag Mama in ihrem Sarg. Sie sah rund und rosig aus, und ein Lächeln lag auf ihren Zügen. Der niedrige Raum war voller Frauen, die murmelnd den Rosenkranz gebetet haben. Alles ist mir surreal vorgekommen. Die knochigen Finger, die Perle um Perle weiterschoben, die gesenkten weißhaarigen Köpfe, Mama, die aus ihrem Sarg heraus lächelte, die huschenden Blicke, die über mich hinweggingen, das Feiertagsservice, das hinter den Glasscheiben der Anrichte weiß schimmerte. Eine der Frauen sagte zu mir, dass Mama ein guter Mensch gewesen sei, ein sehr guter Mensch, und sie hat mich dabei vorwurfsvoll angesehen. Ich habe mich hingesetzt und bin schläfrig geworden und habe mich von dem gleichmäßigen Gemurmel einlullen lassen. Dann kam meine Tante mit dem Kaffee und die meisten haben sich mehrere Löffel Zucker in ihre Tassen getan. Mama hatte sich falsch ernährt, ein Leben lang, daher der Herzinfarkt, habe ich gedacht. Der Pfarrer kam und kondolierte mir und sagte, dass seine Herde eines ihrer besten Schafe verloren hätte und dass ich bald einmal zur Beichte kommen solle. Er hat das Kreuzzeichen in die Luft gemacht und die Hände der Anwesenden sind an ihre Stirnen gefahren. Die Dämmerung brach herein. Meine Tante hat ein paar Kerzen angezündet, die einen tanzenden Schatten auf Mamas Gesicht warfen. Jetzt sah es aus, als ob sie nur schliefe und gleich zu sich kommen würde. Mein Rücken tat mir weh und der Stuhl ist mir sehr hart vorgekommen. Irgendwann sind alle gegangen. Meine Tante hatte in der Küche ein kleines Abendessen für uns drei gerichtet. Sie sagte, Mama habe verfügt, dass ich mich um Peter und den Hof kümmern solle. Am nächsten Morgen käme ein Mann vom Maschinenring und würde die Tiere versorgen. Heute Abend müssten wir beide das tun. Also haben wir kurz darauf ausgemistet, gemolken und gefüttert. Dann sind wir ins dunkle Haus zurückgegangen und haben zu zweit Mensch ärgere dich nicht gespielt, bis es Zeit war, ins Bett zu gehen. Der Mann vom Maschinenring war jung und schlank. Er trug seine langen Haare im Nacken zusammengebunden und er hatte einen 3-Tage-Bart. Ich habe ihn kurz eingewiesen und bin dann wieder in die Stube zu Mama gegangen. Jemand hatte hellblaue und rosa Hortensien in eine Ecke gestellt, die süßlich rochen. Anstatt an Mama zu denken, habe ich an Judith gedacht. Ich hatte sie im Anatomiekurs kennengelernt. In einem großen Saal, in dem 400 Studenten an langen Tischen arbeiteten, lagen die Leichen. Wir machten Quer- und Längsschnitte in die gelbliche Haut und zogen sie ab und zupften das darunterliegende Fettgewebe in tagelanger Arbeit ab. Dann legten wir die oberste Muskelschicht frei und ließen sie in einem Lappen herabhängen. Dann kam die nächste Muskelschicht an die Reihe. Später wurden die Rippen aufgebrochen und wir konnten die Organe herausnehmen. Judith stand mit an meinem Tisch. Bei unserem ersten Testat wurden wir gemeinsam geprüft. Ihre Antworten kamen zögernd, obwohl sie immer richtig waren. Sie wirkte schüchtern, geradezu ängstlich. Immer wieder schnellten ihre Augenbrauen in die Höhe, grub sich eine steile Falte in die Haut über der Nasenwurzel. Sie war schön, mit hohen Wangenknochen und großen Augen, und sie war sehr still. Es gefiel mir, dass sie still war. Eines Abends waren wir die Letzten, die gingen. Es war dämmerig, Wind wehte durch die Oberlichter in den Saal. Wir standen am Waschbecken und sahen auf die aufgeschnittenen Leichen, die teils auf dem Rücken, teils auf dem Bauch lagen. Viele hatten Namen, die wir ihnen gegeben hatten. Einer hieß Heiner, einer Rudolf, eine andere Paula. In einer Ecke baumelte ein Skelett aus Kunststoff. Das war Elli. Im Zwielicht sah es aus, als würden sich manche der Leichen bewegen. Hier ein Bein regen, dort einen Arm. Eine schien ihren Kopf zu heben und Judith hat sich dicht neben mich gestellt. Es ist grotesk, hat sie geflüstert. Sie war ein gutes Stück kleiner als ich. Unsere Arme haben sich berührt. Der Wasserhahn hat getropft. Draußen sind Schritte näher gekommen und haben sich wieder entfernt. Ich habe nach Judiths Hand gefasst. Da ist die Erstarrung von ihr gewichen und sie hat ihre langen Haare geschüttelt. Nichts wie raus hier, hat sie gesagt. Im hellen Tageslicht sah es nicht mehr so aus, als ob Mama lächelte, und erst jetzt habe ich verstanden, dass sie tot war. Ihre Hände lagen gefaltet auf ihrem Bauch und ihre Haut hatte eine gräuliche Färbung angenommen. Ich sagte, dass es mir leid täte, was auch immer. Ich bin zum Fenster gegangen und habe es geöffnet. Die heiße Sommerluft wehte herein. Draußen war der Garten, den Mama angelegt hatte. Ich dachte, dass ich für den Hof nicht viel verlangen könne. Ich müsste froh sein, wenn ihn überhaupt jemand nähme. Für heutige Verhältnisse war alles zu klein. Die niedrigen Stallgebäude, die enge Scheune, das Haus mit den kleinen Fenstern. Viel Land besaßen wir auch nicht, an die 9 Hektar. Ich würde den Hof in der landwirtschaftlichen Zeitung ausschreiben. Aber erst musste Mama beerdigt werden. 4 Männer in Schwarz sind gekommen. Einer hat den Sarg geschlossen und die Schrauben festgezogen. Draußen haben sie ihn geschultert und hinüber zum Kirchhof getragen, wo schon das ganze Dorf versammelt war. Die Männer hielten ihre Hüte in der Hand und kratzten sich am Kopf. Die Frauen trugen ihre Tracht, lange schwarze Röcke und gerüschte Blusen, und viele weinten. In der Kirche las der Pfarrer einen Psalm, dann hat jemand von der Empore herab »So nimm denn meine Hände« gesungen, Taschen klickten, viele schneuzten sich. Ich habe nicht zugehört, was der Pfarrer noch gesprochen hat. Schließlich haben wir uns in einem Zug quer durchs Dorf auf den Weg zum Friedhof gemacht. In den Höfen haben Hunde gekläfft, überall ruhte die Arbeit, alles für Mama. Dann ist alles schnell und vorschriftsmäßig über die Bühne gegangen. Ein Ministrant schwenkte das Weihrauchfass, der Sarg wurde in die Erde hinabgelassen, die Blaskapelle spielte eine traurige Weise, Erdklumpen polterten auf den Sarg. Ich habe Hände gedrückt, Peter hat Hände gedrückt, Münder haben sich bewegt, Tränen sind faltige Wangen herabgeronnen, die weiche Stimme des Pfarrers und das tönerne Läuten des Totenglöckchens haben sich mit Schluchzern und murmelnden Antworten der Trauergemeinde vermischt. Und die ganze Zeit hat die Sonne glühend heiß und unbarmherzig auf uns heruntergeschienen. Irgendwann war es vorüber. Mama hatte neben ihrem Mann, meinem Vater, die ewige Ruhe gefunden, wie man so sagt. Es hat auf meinen Wunsch hin keinen Leichenschmaus gegeben und Peter und ich sind allein nach Hause gegangen. Drinnen war es still. Ich habe gehört, wie der junge Mann im Stall hantiert hat. Wasser ist prasselnd in einen Eimer gelassen worden. Die Melkmaschinen summten. Meine Tante hatte angeboten, dass Peter bei ihnen bleiben könnte, bis ich einen Heimplatz für ihn gefunden hätte. Und so habe ich ihm geholfen, seine Sachen zu packen. Er hat mich immer wieder verwirrt und fragend angeschaut und ich habe ihm gesagt, dass alles gut werden würde. Ich habe ihn zur Tante gebracht. Ich habe ihm noch einmal gesagt, dass alles gut werden würde und er hat mit dem Kopf gewackelt und ich habe gesehen, dass aus seinem Muttermal ein einzelnes Haar gesprossen ist. Ich habe mich verabschiedet und bin aufgebrochen, noch bevor die Sonne über den Hügeln untergegangen und der Himmel schwarz geworden ist.
Vielen Dank, liebe Katrin, für den ersten Lesepart. Nun ist es ja so, dass sich die Frage stellt, da ist ja auch ein Wechsel von zwischen den Generationen und der wird ja dann späterhin auch nochmal eine Rolle spielen. Wie siehst du das mit den Kindern, die man in die Welt setzt oder nicht in die Welt setzt, in dieser Zeit mit den Zumutungen, die Klimawandel, aber auch Gesellschaft mit sich bringen? Hast du da eine Meinung oder vielleicht sogar einen Rat, eine Empfehlung oder wie siehst du das?
Prinzipiell bin ich als Schriftstellerin nicht eine Person, die Ratschläge gibt.
Ja.
Vor vielleicht 10 Jahren, da hat der Club of Rome sich überlegt, ob man nicht allen Frauen in den westlichen zivilisierten, also industrialisierten Gesellschaften einen großen Batzen Geld geben sollte, damit sie kein Kind bekommen. Das heißt also, dieses Thema ist schon, kann man nicht nur aus der persönlichen Perspektive betrachten. Ich persönlich habe 4 Kinder und ich frage mich, ob ich das heute wieder so machen würde. Wahrscheinlich nicht, weil ich eben sehe, dass es voranschreitet mit dem Klimawandel und so weiter. Das weiß ja jeder selber. Aber was ich nach wie vor trotzdem finde, ist, dass man, um Kinder großziehen zu können, auch in der Lage sein muss, Hoffnung zu empfinden. Hoffnung darauf, dass sie irgendwie eine Welt finden werden, wenn man sie nur gut genug ausstattet, also psychisch, gefühlsmäßig ausstattet, dass sie eine Welt finden werden, in der sie irgendwie klarkommen und vielleicht auch selber etwas verändern können zum Besseren hin. Und solange ich diese Hoffnung habe, kann ich auch ein Kind haben. Und wenn ich diese Hoffnung aber von Anfang an kategorisch ablehne, wie es mein Held ja in der ersten Hälfte des Buches tut, dann geht's nicht. Dann kann ich nur das Gefühl haben, dass ich mich versündige an diesem Planeten mit einem weiteren Geschöpf, das Ressourcen vertilgt.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Aspekt, weil das ist ja auch im Buch sehr, sehr geradlinig auch gelöst, weil das Kind, auf das er sich dann beziehen kann, ist ja schon da, sodass die Frage, es in die Welt zu setzen oder nicht in die Welt zu setzen, tatsächlich sich nicht stellt, sondern es stellt sich die Frage, ob er sich darauf einlässt oder nicht einlässt. Mhm. Und das finde ich ganz interessant gelöst, dass gewissermaßen dann im Zuge, dass die zweite Liebe möglich ist, es dann ganz selbstverständlich ist, dass da ein Kind da ist. Und ich sehe es eben auch so, dass wenn man die Kraft und den Mut hat, Kindern ein Fundament mitzugeben, das eben besteht aus Liebe, aus Zuverlässigkeit, dass sie eben auch gerne zurückschauen und zurückkommen, nachdem sie quasi ihre Abnabelung hinter sich gebracht haben, dann soll man das und darf man das tatsächlich auch, glaube ich, keinem verbieten. Ich glaube, dass es richtig ist, in sich diese Hoffnung weiterzutragen, weil letztlich muss ja einfach nur die Welt in Ordnung kommen. Ja. Und das ist sicherlich eine große Aufgabe. Aber wenn man ein Fundament setzt, ist ja sowas wie Resilienz und vielleicht auch, dass man in den nachfolgenden Generationen sich auch gegen den Raubbau, über den ja hier auch gesprochen wird, wendet. Vielleicht auch, dass da eine Änderung möglich ist. Man möchte ja gerne dran glauben.
Ja, ja, und man wird älter. Und in meinem Fall ist es so, dass ich jetzt 5 Enkel habe. Also das 5. ist fast fertig, kommt aber demnächst. Und da frage ich mich natürlich, was werden die für eine Welt vorfinden? Was wird da passieren? Und da wird es mir schon manchmal Angst und Bange.
Ja.
Und da muss ich aber auch hoffen.
So ist es. Und man kann das, man muss wahrscheinlich dann auch innerhalb der Hood, der Zelle, in der man sich bewegt, eben zumindest erstmal da das Fundament setzen, weil das ist ja, je mehr man da Hoffnung setzt, desto größer ist ja auch die Möglichkeit, dass diese das dann auch anwenden. Man würde gerne in die großen Weltläufe mal eingreifen und sagen, so, der Schalter so und der so, und dann ist alles wieder in Ordnung, aber ich glaube, das wird ein Stück Arbeit. Aber es ist richtig, dass wir uns darum Gedanken machen, denn wenn wir uns keine Gedanken machen, kommt es auf jeden Fall so heftig, wie man sich nicht wünscht. Ja. Ein Aspekt, über den ich gerne noch sprechen möchte, wäre der Gebrauch der Zeitform in der erzählten Sprache des Buches. Du arbeitest da überwiegend auf der Erzähloberfläche, aus dem Erzählen des Protagonisten mit Perfektform, mit abgeschlossenen Handlungen. Ist das ein Stilmittel, das dir geläufig und auch lieb ist für deine Art zu erzählen, oder ist es quasi speziell für dieses Buch so gewählt?
Das ist speziell für dieses Buch so gewählt, und zwar wechsle ich permanent ab zwischen imperfekt und perfekt.
Ja.
Und weil ich der Meinung bin, dass perfekt verlangsamt die Handlung und das imperfekt treibt sie voran. Und weil ich diesen Mann auch so sehe wie einen Menschen, der den es vorwärts drängt und der gleichzeitig wieder zurückgerissen wird durch innere Bremsen. Und daher kommt dieses Hin und Her und Hin und Her, und also als könnte ich mich als Erzählerin nicht so richtig entscheiden, welche Zeitform ich eigentlich anwenden will.
Ja, ja.
Was andere Bücher angeht, ich habe das nur ein einziges Mal so gemacht in diesem Buch. Ich schreibe jedes Buch ganz anders wieder und das ist keine...
Es ist wirklich immer wieder auch ein von vorn Beginn und jedes Buch bekommt seinen speziellen Charakter dadurch. Ja. Das ist ganz interessant, dass das Stilmittel an der Stelle sichtbar wird, um die Zerrissenheit des Protagonisten zu beschreiben. Also dieses Hin- und Herkippen auch, das zipfelt ja dann manchmal bis ins Plusquamperfekt und auch stückweise bis auf die Präsens-Ebene. Eigentlich, dass dann quasi dieses Kippen, der Fluss, der dann möglicherweise reinkommt, dann erst mit der Endkonsequenz des Buches vielleicht möglich wird. Deswegen, dass das Buch dann tatsächlich an der Stelle auch endet, wo vielleicht die Aussicht, dass das Kippen aufhört, möglich ist. Und damit würden wir in den zweiten Leserpart einsteigen. Da geht es um die Liebe, um die Hoffnung, um die Aussicht und um die Möglichkeit.
Lukas klammerte sich ans Bein seiner Mutter, als sie mir öffnete, und einen Augenblick lang habe ich mich gefragt, worauf um Himmels Willen ich mich da eingelassen hatte. Doch nun war es zu spät. Hier stand ich und überreichte ein wenig linkisch meine Geschenke. Und als Lukas nicht wusste, was er mit dem Röhrchen anstellen sollte, habe ich Tilde den Strauß wieder abgenommen und zugeschaut, wie sie ihm half, und bald sind Seifenblasen in unterschiedlicher Größe durch die Wohnung geschwebt. Zitternde, zarte Gebilde, die schnell platzten, nur um durch neue ersetzt zu werden. Und Tilde sagte, dass ich mit diesem Geschenk ins Schwarze getroffen hätte. Und sie hat mich angelacht und gebeten, am Tisch Platz zu nehmen. Und sie würde gleich das Essen bringen. Unglücklicherweise hat Lukas dann das Röhrchen versehentlich so schräg gehalten, dass die Flüssigkeit ausgelaufen ist. Und er hat kläglich zu weinen begonnen. Tilde kam gleich herein, hat die Schüssel mit Spaghetti abgestellt und ihn auf den Schoß genommen und getröstet. Und ich habe an Potsdam gedacht und an die Welt draußen, die auf ihren Untergang zusteuerte, während die Menschen friedlich beim Essen saßen und nicht hörten, wie es unter ihnen, tief in der Erde, bebte und rumpelte. Und ich habe Lukas angesehen und Lukas hat mich angesehen, wieder mit diesem Blick, der alles von mir zu wissen schien. Ich habe ihm von dem Mädchen im gelben Regenmantel erzählt, das eine Ziege streichelte, und noch im Erzählen habe ich gemerkt, dass ich dieses Bild immer vor Augen haben würde. Ein lachendes Kind, das eine Ziege streichelt, ein Kind, dessen gelbes Cape im Nebel leuchtet, und plötzlich ist es Lukas gewesen, der die Ziege gestreichelt hat. Ich habe ihm erzählt, wie sich das Fell anfühlen müsste, das ja durch die feinen Nebeltröpfchen feucht war und spröde, und seine Augen haben zu leuchten begonnen. Die Ziege hat an Grasbüscheln gerupft, sagte ich, und immer wieder hat sie kauend aufgeschaut und gemeckert, und ihr Bart hat sich dabei ganz lustig bewegt, und dann hat sie weitergefressen. Er ist aufgesprungen und hat ein Bilderbuch geholt, in dem eine Ziege abgebildet war, doch er hat schnell gemerkt, dass meine Ziege wesentlich schöner war. Er ist tatsächlich zu jenem Kind geworden, dem ich hoch über einem See, den man nicht sehen konnte, eingeschlossen zwischen dampfenden Bergen vor einer Wirtschaft begegnet war. Mir ist es vorgekommen, als säßen wir drei in einer jener zitternden Seifenblasen, die gleich platzen würde, doch sie ist nicht geplatzt. Ihre Haut hat sich als fester erwiesen als erwartet, und so war es nur logisch, dass ich die ganze Nacht bei Tilde geblieben bin. Bei Tilde und ihrem Sohn, der friedlich im Nebenzimmer schlief und womöglich von einer meckernden Ziege träumte.
Ja, vielen Dank für den zweiten Lesepart, liebe Katrin. Damit hätten wir einen wunderbaren Einblick in dieses Buch, das als Band 57 der Edition Muschelkalk im Mitteldeutschen Verlag erschienen ist. Katrin Groß-Striffler, Licht, überall zu haben, wo es gute, schöne, wichtige Bücher gibt. Es bleibt mir, dir zu danken, dass wir das heute hier in Weimar machen konnten. Und ich denke, wir werden von diesem Buch immer mal wieder was hören. Und ich hoffe, dass vielleicht auch eine Lesung in Jena möglich wäre, denn das wäre ja ein schöner Ort, dass in der Lichtstadt aus dem Lichtbuch vorgelesen wird. Für heute danke ich dir sehr herzlich und wir verabschieden uns. Vielen, vielen Dank.
Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei André für Lektorat, für gute Gespräche, für gute Moderationen. Und überhaupt für alles. Dankeschön.